Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Und damit willkommen zu unserer ersten Haut und Herz-Interview-Folge. Wir machen heute einen Ausflug in die Allergologie, beschäftigen uns also mit Nahrungsmittelallergien. Und dafür hat Felix die Expertin Dr. Yvonne Braun eingeladen und spricht mit ihr in diesem, wie ich finde, sehr spannenden Interview über das Leben mit Allergien bei Kindern. Yvonne ist Ernährungsberaterin für Familien und hat sich durch ihre Promotion auf die Allergologie spezialisiert. Wenn ihr nach der Folge noch mehr über Yvonne und das Thema erfahren wollt, dann meldet euch auf jeden Fall für den Haut und Herz Newsletter an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet wie immer, dass die Episode keine medizinische Beratung ersetzt. Und jetzt viel Spaß mit Yvonne und Felix.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Haut und Herz, dem Kinderhaut-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Episode. Und zwar haben wir heute unsere erste Gästin mit eingeladen im Podcast. Und zwar ist heute mit dabei Dr. Yvonne Braun. Yvonne ist Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien. Hallo Yvonne, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Super cool, dass du dabei bist. Ich weiß, dass das Thema Ernährung ganz, ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen total brennend interessiert. Und deswegen freue ich mich darüber, heute mit dir sprechen zu können. Ich dachte, wir beginnen mal, indem du uns vielleicht so ein bisschen erklärst, wie du zu dem Thema Ernährung und Nahrungsmittelallergien persönlich gekommen bist und vielleicht auch so ein bisschen, wo du herkommst und mit wem wir es heute genau zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Also ich lebe im Süden von München mit meiner Familie und zum Thema Nahrungsmittelallergien mit dem Thema Nahrungsmittelallergien beschäftige ich mich schon sehr lange. Das fängt schon im Studium an. Da wählt man ja auch im Bereich Ernährungswissenschaften immer so seinen Schwerpunkt. Da haben mich Nahrungsmittelallergien einfach interessiert. Ich bin dann nach dem Studium auch zum Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt gewechselt und habe dort in der Abteilung Allergologie promoviert. Das war aber tatsächlich alles aus einfach Interesse. Ich fand das wahnsinnig spannend und habe halt eher auch in der Allergieforschung gearbeitet. Irgendwann bin ich dann in Elternzeit gegangen und bei der Eltern oder während der Elternzeit von meiner jüngeren Tochter ist dann tatsächlich rausgekommen, dass meine ältere Tochter selber Nahrungsmittelallergien hat. Das fing an mit einer Kuhmilch-Eiweißallergie, die sich auch ganz schnell wieder verwachsen hat. Es kam dann aber mit 3 Jahren dazu, dass sie ihre Anaphylaxie gegen Cashew hatte. Also sie hat eben so eine richtige primäre Nussallergie, auch gegen andere Nüsse. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass sich so mein Allergiewissen aus der Theorie, das wirklich dann umzusetzen in ein praktisches Leben mit der Nahrungsmittelallergie, dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist. Ich habe da doch erstmal eine Weile gebraucht, um unser Leben mit der Nahrungsmittelallergie gut zu regeln. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es viele Betroffene gibt, die da auch wirklich Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Und deswegen habe ich dann entschlossen, nicht mehr in meinen alten Beruf zurückzugehen, sondern mich selbstständig zu machen als Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien.
Da bist du ja wirklich eine absolut perfekte Expertin fürs Thema, weil du auf der einen Seite das studiert hast und noch eine Promotion draufgesetzt hast, aber auch im Selbststudium zu Hause das mit deiner Familie sozusagen direkt in der Praxis anwenden können musstest, oder? Um da gut zurechtzukommen.
Genau, also es war nicht geplant, aber ja, genau.
Sag mal, eine Sache, die mich so spontan interessieren würde, ist: Wo würdest du sagen, unterscheiden sich Theorie und Praxis am meisten? Welche Sachen werden häufig empfohlen von Experten, die aber in der Praxis am Ende ganz anders aussehen oder die man vielleicht in der Praxis so gar nicht anwenden kann?
Ja, also das ist das Meidungsverhalten. Das ist tatsächlich so das ist ja ein gut gemeinter Rat, das ist ein wichtiger ärztlicher Rat, bitte auch gerade bei diesen primären Nahrungsmittelallergien die Lebensmittel auch zu meiden, wo draufsteht, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Das habe ich früher in der Forschung auch immer gesagt, ja mei, dann werden halt die Lebensmittel mitgemieden. Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, was das für den Alltag bedeutet, dass es ja tatsächlich fast kaum Eissorten zum Beispiel gibt, die man da kaufen kann, Schokoladensorten, dann ist das tatsächlich etwas, was so die größte Einschränkung einmal so im Alltag mit sich bringt. Obwohl das natürlich auch eher Süßigkeiten sind, aber auch jeder möchte mal ein paar Süßigkeiten essen. Und das Zweite ist tatsächlich so dieses, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also das ist, glaube ich, alle Eltern, die schon mal eine allergische Reaktion ihres eigenen Kindes miterlebt haben. Wo es den Kindern natürlich auch wirklich nicht gut geht, gerade wenn es dann eben auch eine anaphylaktische, also eine schwerere Reaktion ist, das irgendwie wieder zu relativieren und dann wieder normales Leben weiterzuführen. Das ist die zweite große Herausforderung, einfach weil wir ja als Mütter, ganz anders als damals in der Theorie, sind wir ja mit dem Herzen total dabei, weil es um unser Kind ging. Also das sind so diese beiden größten Herausforderungen. Was auch für viele von meinen Patienten eben eine Herausforderung ist, sich wirklich dieses Allergiewissen anzueignen, weil ich ja immer sage, jeder Betroffene muss genau über seine individuelle Allergie Bescheid wissen. Das war jetzt für mich nicht so die Herausforderung, aber ich weiß, dass es bei vielen Familien echt ein Thema ist.
Ja, und es ist auch oft gar nicht so einfach zu sagen, was ist eigentlich eine Allergie und was ist keine Allergie und wie gehe ich dann entsprechend um, weil natürlich auch die Handlungsanweisungen dann ganz andere sind. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hattest du ja schon angeschnitten, dass eine deiner Töchter so eine Anaphylaxie hatte. Und ich glaube, dass viele, die uns hier zuhören, vielleicht gar nicht genau wissen, was sowas ist. Anaphylaxie hört sich auf jeden Fall gruselig an. Könntest du vielleicht mal erzählen, was da genau passiert ist?
Ja, also eine Anaphylaxie ist nur zur Definition, es ist die eine sehr schwere Reaktion auf ein Lebensmittel, also eine sehr schwere allergische Reaktion. Und das kommt eben häufiger vor bei den Kindern mit einer primären Nahrungsmittelallergie, die zum Beispiel gegen Erdnuss oder auch gegen Baumnüsse eine Allergie haben, sensibilisiert sind. Was das ist, das bedeutet eigentlich laut Definition, dass die Kinder mit mehr als einem Organsystem reagieren, also nicht nur mit der Haut, sondern zum Beispiel auch mit dem Magen-Darm oder mit der Atmung oder auch mit dem Kreislauf, was jetzt bei meiner Tochter damals passiert ist, wir saßen auf der Terrasse und haben Pesto gegessen. Und Pesto wird halt nicht immer mit Pinienkernen gemacht, sondern auch gerne mal mit Cashewkernen. Und sie hatte zum ersten Mal Cashewkerne gegessen, sagte dann auch gleich, dass sie irgendwie nicht gut ist und dass es ihr irgendwie im Mund kribbelt. Und dann ging das auch recht schnell, dass sie dann riesige Quaddeln entwickelt hat auf der Haut, dass sie sich übergeben musste, dass sie ganz viel gehustet hat und so heiser gesprochen hat. Und das parallel, aber obwohl es ihr so schlecht ging, dass sie dann aber meinte, sie müsste sich jetzt hinlegen und schlafen. Also das ist ja auch ein allergisches Symptom, dieser Schlafzwang. Und damals, man denkt das nicht, weil ich aus der Allergieforschung komme, aber damals habe ich das auch nicht als allergische Reaktion erkannt. Ich habe dann erstmal die Quaddeln gekühlt und geguckt, dass sie nicht alles vollspuckt und bin dann später mit ihr zum Arzt gefahren. Aber die haben direkt den Notarzt gerufen. Also der Arzt hat direkt den Notarzt gerufen. Also das ist auch ein Tipp, wenn ein Kind solche Reaktionen hat und man hat sozusagen den ersten Kontakt mit der Allergie, dann darf man da auch gerne den Notarzt rufen.
Auf jeden Fall, weil eine wichtige Sache bei Allergien ist ja auch immer die Frage danach, wie gefährlich sowas sein kann, oder? Wenn es einem so geht wie deiner Tochter, eben beginnen mit diesen Quaddeln und dann weitere Organsysteme, die betroffen sind, kann es ja auch so weit gehen, dass man irgendwann keine Luft mehr kriegt oder dass der Kreislauf so runterrauscht, dass dann wirklich der Notarzt aber ganz, ganz schnell gerufen werden sollte. Ja. Das heißt, ihr seid dann zum Hausarzt gegangen, der hat dann den Notarzt angerufen und dann war es wahrscheinlich schnell besser. Was haben die dann gemacht mit deiner Tochter?
Genau, also die Ärztin hat damals schon Medikamente verabreicht und als der Notarzt kam, ging es ihr schon wieder besser. Aber die haben sie natürlich trotzdem mitgenommen, weil es gibt ja immer sozusagen, also es ist bei Allergien, bei 10% der Allergiker möglich, dass es nochmal so zum zweiten Aufflammen der allergischen Reaktion kommt. Deswegen sollten Kinder mit einer schwereren Symptomatik auf jeden Fall auch 24 Stunden ärztlich überwacht werden. Das heißt, die haben uns mitgenommen, die haben sie dann einmal über Nacht da behalten, überwacht, ob alles wieder in Ordnung ist, und wir sind dann am nächsten Tag entlassen worden, eben mit kompletter Notfallmedikation, also das heißt Antihistaminikum, Cortison und dem Adrenalin-Auto-Injektor, außerdem, weil sie mit der Atmung reagiert hat, auch noch mit einem Salbutamol-Spray.
Mhm. Ja, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist, glaube ich, total anschaulich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man sich mal so vorstellen kann, wie so eine allergische Reaktion wirklich, wenn sie auch schlimmer verläuft, genau ablaufen kann. Meine nächste Frage an dich wäre: Wir haben ja jetzt gehört, was passieren kann, wenn man Cashewnüsse isst, wie deine Tochter. Könntest du was dazu, weil viele, die uns zuhören, fragen sich natürlich, hat mein Kind nicht auch eine Allergie? Könntest du was dazu sagen, welche Allergene oder welche Allergien denn besonders häufig sind bei Kindern?
Also zum Ersten möchte ich sagen, dass ja, viele, viele Mütter oder auch Erwachsene denken, sie haben eine Allergie. Oftmals ist es aber so, dass man das denkt, aber es ist vielleicht nach einer genauen Diagnostik gar keine Allergie ist, weil tatsächlich bei den Kindern nur circa 4% der Kinder ja wirklich eine Nahrungsmittelallergie haben. Hier sind die häufigsten Nahrungsmittelallergien bei Kindern, ist natürlich die Allergie gegen Hühnerei und gegen Kuhmilch, die sich aber, wenn man das wirklich gut diagnostiziert und auch gut in der Ernährungstherapie bearbeitet, die relativ schnell wieder verschwinden. Ne, also wir sagen ja so, spätestens zum Schuleintritt hat sich eine Hühnerei- oder Kuhmilch-Eiweißallergie bei 90% der Kindern auch wieder verwachsen. Andere Nahrungsmittelallergien, die bei Kindern vorkommen können, sind natürlich dann auch Allergien gegen Erdnüsse, Baumnüsse, aber auch Sesam, Weizen oder Soja, auch mal Fisch. Aber wie gesagt, also bei der Beikosteinführung wirklich keine Sorge haben, dass sich irgendwie eine Allergie entwickeln könnte, sondern wir haben hier keine Meidungsempfehlung von Allergenen, sondern wir haben die Empfehlung, wirklich einzuführen, wenn kein Verdacht besteht.
Okay, das bedeutet, man sollte prophylaktisch einfach so, weil es ja entstehen könnte, sollte man nichts weglassen, sondern man sollte einfach im Prinzip mutig, selbstbewusst einfach mal alles beginnen und dann eben gucken, entwickelt mein Kind darauf irgendwelche Beschwerden, passiert irgendwas, nachdem es bestimmte Nahrungsmittel irgendwie zu sich genommen hat, und dann würde man reagieren. Das heißt nicht sozusagen vorbeugend irgendwas weglassen, sondern einfach ganz normal essen.
Ja, genau. Also wir haben ja auch immer die Indizien. Ne? Ist es ein Kind, was eher zu einer Nahrungsmittelallergie neigt? Haben die Eltern vielleicht Allergien? Ist es ein Kind mit einer Neurodermitis? Solche Indizien, die haben wir ja auch alle schon, bevor wir mit der Beikost anfangen. Und hier sollte man natürlich drauf gucken. Also da gibt es auch in den Leitlinien da wirklich entsprechende Empfehlungen. Aber wie gesagt, es sind 4% der Kinder, die wirklich eine richtige Nahrungsmittelallergie entwickeln. Das wäre wirklich viel zu sorgenvoll und zu ängstlich, wenn sich alle Mütter oder alle Eltern da immer Gedanken machen und was weglassen.
Und es gibt ja auch noch genug andere Sachen, um die man sich so als Eltern kümmern muss. Okay, jetzt fragen sich natürlich trotzdem viele unserer Zuhörer, auch wenn es so 4% sind, kann es ja trotzdem sein, dass mein Kind davon betroffen ist. Und deswegen, was sind denn so Zeichen für eine Nahrungsmittelallergie? Woran erkenne ich denn, dass ich irgendwie als Elternteil aktiv werden muss?
Ja, also wenn wir jetzt über so eine wirkliche IgE-vermittelte Nahrungsmittelallergie sprechen, dann kann das eben zum Beispiel vorkommen, dass wenn man den Kuhmilcheiweiß oder den Kuhmilchbrei einführt im Rahmen der Beikosteinführung, dass das Kind dann nach dem Halbmilchbrei oder womit man eben anfängt, schon Quaddeln um den Mund zum Beispiel entwickelt. Oder ein anderes Zeichen sind auch Hautrötungen oder Schwellungen von Augen und Ohren oder so. Das wäre schon so ein erstes Zeichen von einer allergischen Reaktion. Genauso gibt es Kinder, die nach so einem Brei dann vielleicht auch sehr stark anfangen zu spucken. Auch das kann ein Zeichen von einer allergischen Reaktion sein. In ganz, ganz seltenen Fällen haben wir auch schwerere Reaktionen nach Einführung von so einem Kuhmilch-Eiweißbrei. Wichtig ist, dass man dann halt eben so besonnen reagiert, je nachdem, wie schwer es ist, den Notarzt anruft, wenn es ein paar Quaddeln sind, die Quaddeln kühlt und dann aber schon zum Arzt geht und das mal abklären lässt.
Unbedingt, genau, dass man eben auch dann erneuten Kontakt mit dem Allergen vermeidet, damit eben die Beschwerden dann nicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal sogar auftreten können. Ja. Ist es denn nicht so, dass viele Kinder mit Neurodermitis vielleicht auch eine Verschlechterung ihrer Neurodermitis erfahren? Zumindest ist das eine Frage, die sich häufig stellt. Und wenn ja, wie genau würde das ablaufen? Ist es so, dass wenn mein Kind, was Neurodermitis hat, jetzt zum Beispiel ein Hühnerei isst und darauf allergisch ist, ab wann kann ich da mit einer Verschlechterung von der Neurodermitis rechnen und wie komme ich sozusagen diesem Zusammenhang überhaupt auf die Spur?
Also ich mache das mal, ja genau, wir können das am Beispiel vom Hühnerei oder auch am Beispiel von der Kuhmilch machen, weil wenn ein Kind Neurodermitis hat, dann ist es manchmal extrem schnell. Da gab es noch keine Hautpflegeschulung, aber schon wurde die Kuhmilch irgendwie aus der Ernährung rausgelassen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so im Kopf verankert, dass da ganz oft die Kuhmilch die Ursache ist. Das sollte man natürlich wirklich auch über Neurodermitis-Tagebuch versuchen, erstmal auch wirklich rauszufinden. Und wir haben natürlich immer den Fokus auf der Milch, weil wir wissen, dass die Milch sowas machen kann, eine Neurodermitis-Verschlechterung. Was man macht, ist tatsächlich entweder bei stillenden Müttern, dass die Mütter dann wirklich mal 2 Wochen auf Kuhmilch verzichten. Oder auch bei Kindern eben, dass die Kinder 2 Wochen mal auf Kuhmilch verzichten. So, und wenn die Haut dann besser wird, dass man sich dann aber nicht freut und denkt, ah, das war die Kuhmilch, also raus, jetzt ist alles gut, sondern dass man dann tatsächlich so eine sogenannte Reprovokation macht. Weil das kann auch immer Zufall sein, dass sich die Haut gerade in diesen 2 Wochen verschlechtert, weil wir ja auch andere Faktoren haben. Und man muss halt auch immer bedenken, wenn man sich gerade um die Neurodermitis kümmert, eine Ernährungsumstellung macht, cremt man meistens auch besser. Ne? Also das kann dann gleichzeitig auch somit die Ursache von einer Hautverbesserung sein.
Weil man es einfach deswegen mehr so im Hinterkopf machen wir, hat.
Ja, genau. Und deswegen machen wir nicht Milch raus, alles ist gut, wenn die Symptome besser werden, sondern wir machen dann diese Reprovokation, wo entweder die stillende Mama wieder Kuhmilch einführt in den Mengen, wie sie vorher gegessen hat, oder das Kind auch wieder Kuhmilch in was immer für einer Form, sei es Joghurt oder Quark oder solche Produkte dann eben auch wieder isst, um zu sehen, verschlechtert sich jetzt wirklich die Haut unter gleichbleibender guter Pflege. Oder wird sie wirklich wieder schlechter und dann kann man ein bisschen an der Kuhmilch noch arbeiten. Geht es bei der Kuhmilch wirklich nur um die Milch als Produkt oder wird zum Beispiel auch eine Hautverschlechterung durch verbackene Produkte ausgelöst?
Da hast du jetzt gleich ganz viele Fragezeichen oder ganz viele neue Fragen bei mir wachgerufen. Ich glaube, Sachen, die unsere Zuhörer auch interessieren würden, wären zum Beispiel, hattest du davon gesprochen, dass beim Stillen auch die sozusagen Allergien auch durchs Stillen beeinflusst werden können. Das ist ja sozusagen, macht das Ganze noch komplizierter, auch für die Eltern, die wahrscheinlich sich da nicht so viele Gedanken machen, weil sie denken, das ist ja das Kind nicht direkt sozusagen. Aber würdest du sagen, gibt es irgendwelche Empfehlungen, kann ich Allergien vermeiden als Mutter, indem ich sozusagen, weiß nicht, nur noch Brokkoli esse während dem Stillen und dann sozusagen kommt nichts an, was irgendwie Probleme machen kann? Oder gibt's da, oder was ist da dein Take dazu?
Ja, nein, definitiv nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir können durch das Stillen ein Teil Allergieprävention machen. Wir müssen immer wissen, es ist ein Teil Allergieprävention. Also das ist sicherlich nicht, das ist ein guter Teil, aber es ist sicherlich nicht ausschließlich nur Stillen macht Allergieprävention. Aber wenn wir während des Stillens im Prinzip alles essen. Also wenn wir keine Allergien haben, dann ist es natürlich was anderes, dann sollten wir unseren Allergieauslöser meiden. Aber wenn wir alles vertragen, sollten wir tatsächlich alles essen. Im Sinne von einer mediterranen, gesunden Ernährung, also auch Fisch, auch Nüsse und Milchprodukte.
Und Gelato.
Können da auf jeden Fall, ja genau, also auch im Sommer, kann alles mit im im Ernährungsplan mit drin sind, also wie gesagt, gut und ausgewogen essen. Was wir noch sehen, ist, dass auch die Lebensmittelqualität eine Rolle spielt, also dass es Hinweise dazu gibt, dass wenn wir sehr viel Fertigprodukte, wir auch während der Schwangerschaft und Stillzeit essen, dass wir dann so ein bisschen das Atopie-Risiko erhöhen können von unserem Kind. Das heißt, wirklich während der Stillzeit alles essen. Und ja, Allergene werden nicht von allen Frauen, aber von vielen Frauen mit der Muttermilch auch an das Kind weitergegeben.
Das ist ein ganz spannender und wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür. Direkt hattest du noch eine Sache gesagt vorher. Und zwar hattest du gesagt, dass es helfen kann, eine Art Neurodermitis-Tagebuch zu führen, um den Auslösern auf die Spur zu kommen, wenn es Nahrungsmittel sein könnten. Könntest du vielleicht mal, weil ich glaube, da hören jetzt viele hin und wollen wissen, so okay, das hört sich ja spannend an, wenn ich da rausfinden kann, was der Auslöser ist. Wie würdest du sowas genau machen?
Ja, also bei der Neurodermitis sollte das Tagebuch natürlich auch über einen längeren Zeitraum geführt werden, nicht nur über 2-3 Tage, sondern gerne auch mal über 2 Wochen. Und das Kind sozusagen, wenn ich noch nichts weggelassen habe, ganz normal ernährt werden, wie es auch vorher ernährt wurde, dann sollte in diesem Neurodermitis-Tagebuch auch immer notiert werden, wann das Kind eingecremt wird, weil das eben so eine große Rolle bei der Neurodermitis spielt, dass auch die Hautpflege eben richtig ist, auch die Art der Creme muss aufgeschrieben werden, damit wir das, wenn wir das Neurodermitis-Tagebuch auswerten, auch sehen können, ob sozusagen die richtige Creme auch bei dem richtigen Hautstatus verwendet wird. Und dann ist es natürlich so, dass die Eltern dann auch aufschreiben, was das Kind isst. Dass wir gucken können, ob es da eventuell einen Zusammenhang zu bestimmten Lebensmitteln gibt. Und auch andere Dinge werden mit aufgeschrieben. Also zum Beispiel ist es immer gut, auch gerade bei älteren Kindern eine Pollen-App parallel zu führen und zu gucken, wie hoch die Pollenbelastung ist. Auch aufzuschreiben, war vielleicht 2 Tage lang Stress in der Schule, was ja auch bei den Kindern eine große Rolle spielt, auch bei den Kleinen, so positiver Stress spielt ja auch immer eine Rolle bei der Entwicklung der Neurodermitis oder bei den Schüben, dass sowas alles mit notiert wurde und wir versuchen, so ein recht umfassendes Bild zu bekommen, weil es ist immer, oder es hört sich so einfach an, einfach mal ein paar Lebensmittel wegzulassen, aber das ist erstens nicht einfach. Mit jedem Lebensmittel, was wir bei Kindern weglassen, haben wir immer die Gefahr von einem Nährstoffmangel. Und die zweite Sache ist, das Weglassen ist einfach, aber wieder einführen ist für viele Eltern wahnsinnig schwierig, weil sie Sorge haben vor einer Verschlechterung. Und genau deswegen wollen wir überhaupt erstmal anhand von so einem Tagebuch auch sehen, ob es sich überhaupt lohnen würde, mal ein paar Lebensmittel wegzulassen und was auszuprobieren.
Das macht auf jeden Fall total Sinn. Vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Was mich noch interessieren würde, ist, wie es bei deiner Tochter genau weiterging. Weil sie hatte ja diese schwere allergische Reaktion erlebt. Und wie seid ihr denn dann mit der Ernährung? Wie habt ihr es denn genau gemacht? Weil so einfach, wie du es beschreibst, ist es ja gar nicht, weil gar nicht oft ganz klar ist, was ist wo überhaupt drin. Und dann bist du vielleicht mal beim Essen, beim Asiaten oder beim Italiener oder sonst wo. Und es ist total schwer zu sagen, ist da jetzt eine Cashew-Nuss drin oder nicht. Aber wenn eine drin ist, dann ist halt echt ein ganz schön großes Problem. Deswegen, wie seid ihr damit umgegangen? Schränkt ihr euch sehr ein oder lebt ihr eigentlich ganz normal?
Also als wir nach der Reaktion aus dem Krankenhaus gekommen sind, war ich eigentlich davon überzeugt, die wird nur noch trockene Nudeln und Gummibärchen essen. Das wusste ich, das verträgt sie, das ist safe. Ich glaube, das geht auch allen Eltern so, dass man erstmal sehr, sehr eingeschränkt lebt für eine Weile. Das ist auch okay, weil man muss sich erstmal wirklich wieder an diese Situation gewöhnen, dass man plötzlich ein Kind hat, was so schwer reagieren kann. Und da auch Vertrauen bekommt, dass man ein Notfallset dabei hat. Wichtig ist, dass man aber aus diesem Loch irgendwann wieder rauskommt. Und das ist auch total gut möglich. Natürlich ist es so, dass man als erstes wirklich die Allergie mal richtig kennenlernen sollte und gucken sollte, was müssen wir jetzt wirklich meiden. Also bei meiner Tochter gab es ja zum Beispiel diese Reaktion auf Cashew. Dann wird Blut abgenommen und plötzlich sind alle Nusstiter positiv und der Arzt sagt jetzt alle Nüsse meiden und Erdnuss und wird leider immer noch oft gesagt. Da muss man dann relativ schnell auch gucken, was hat das Kind schon vorher gegessen. Also welche Nüsse können trotz erhöhtem Titer wahrscheinlich auch weiter gegessen werden. Und dann geht es natürlich darum, auch den kompletten Alltag mit der Allergie gut zu strukturieren. Das heißt, wenn ich einkaufen fahre, muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich keine Lebensmittel kaufe, ohne Zutatenlisten zu lesen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu einem Leben ohne Nahrungsmittelallergie. Also wir lesen immer Zutatenlisten. Auch meine Tochter muss, die ist ja 12, die muss immer Zutatenlisten lesen, bevor sie etwas isst. Jetzt hattest du das Restaurant angesprochen. Also wir haben das Glück, dass es ja seit 2014 auch eine Deklarierungspflicht bei offener Ware gibt. Also auch Restaurants müssen eine Allergenspeisekarte zur Verfügung stellen. Das heißt, hier kann man schon mal gucken, ist das Allergen sozusagen als Zutat in dem Gericht mit drin? Und dann schaut man eben auf die Karte und guckt, wie hoch ist denn so eine Gefahr der unbeabsichtigten Kontamination in der Küche? Also was gibt es überhaupt viele Gerichte mit Cashew jetzt oder mit den Nüssen, gegen die sie reagiert? Deswegen gehen wir nicht zum Asiaten, weil das ist sehr nusslastig und sehr cashewlastig. Italiener ist uns da deutlich lieber oder gut bayerisch, wie man hier auch schon mal ist. Da gibt's nicht viele Nüsse auf der Speisekarte. Und also wir gehen essen, wir fahren in Urlaub, machen auch Fernreisen, fahren auch weiter mit ihr weg, weil man muss sich halt immer überlegen, was ist das Ziel, was man hat für sein Kind. Und für uns war das sehr schnell sehr klar, dass wir gesagt haben, die hat ja nur ein Leben, ne? Und das lebt sie halt jetzt mit der Nussallergie, aber die soll ein ganz normales Leben führen. Und die wird uns noch begleiten, bis sie 20 ist, haben wir vielleicht noch großen Einfluss auf sie, hoffen wir mal. Und ab dann muss sie das alleine meistern. Und da muss sie wissen, wie sie ein gutes Leben mit der Allergie führen kann. Und das ist jetzt so unser Ziel, dass wir das eben tatsächlich mit ihr einfach üben, indem wir reisen, indem wir essen gehen, indem sie alleine auf Klassenfahrt mitfährt. Also das ist gar keine Diskussion, dass ich da mitfahre oder so. Das macht sie alleine oder da war sie alleine. Aber auch im Alltag nehme ich sie immer mit. Also wir Allergiemamas, wir tendieren ja auch dazu, dann abends noch in der Küche zu stehen und noch einen Kuchen zu backen, wenn am nächsten Tag in der Schule irgendein Event ist, damit unsere Kinder mitessen können. Jetzt mit 12 Jahren sage ich natürlich so, du komm, wir müssen heute Abend noch einen Kuchen backen, morgen ist hier ein Kuchenessen bei euch. Und wenn sie keinen Bock hat zum Kuchen backen, sagt sie, nö, ich nehme ja morgen KitKat mit. Aber das ist dann auch ihre Entscheidung. Also sie da wirklich richtig gut mit einzubeziehen, ist, glaube ich, echt ganz wichtig für die Allergiefamilien. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil mir kommt unser Alltag immer gar nicht anders vor. Aber natürlich ist es schon was anderes, weil niemand anderes liest, glaube ich, Zutatenlisten auf jedem Lebensmittel.
Super schön, wie du das beschrieben hast. Ich kann mir das auch sehr gut so vorstellen, ja. Und ich meine, das Wichtigste mit Kindern ist ja eben, dass sie eine möglichst unbeschwerte, glückliche Kindheit haben und dass auch dieses Problematisieren, sozusagen diese Auseinandersetzung mit dem Problem sozusagen möglichst zurückgenommen wird, damit man sich auf Spielen und Freunde und größer werden konzentrieren kann. Sag mal, wenn ihr Kontakt habt mit Lehrern oder in der Kita oder in Ferienaufenthalten und so weiter, wie wird denn dieses Thema Allergien bei den Betreuern und bei den Leuten, mit denen ihr da zu tun habt, aufgenommen? Ist da sehr viel Abwehr, dass die sagen, oh Gott, überhaupt am liebsten gar nicht mitkommen für das Kind, viel zu gefährlich, oder gibt es eine gewisse Coolness? Wie gehst du mit diesen Leuten um oder die mit euch?
Ja, oder die mit uns. Also das kommt tatsächlich immer darauf an. Wir wohnen jetzt hier in einem kleineren Ort, das heißt, wir waren schon im Kindergarten die Ersten, die mit der Nahrungsmittelallergie aufgetreten sind. Und da war natürlich erstmal diese Abwehrhaltung, dass auch die Kindergartenleitung gesagt hat, ja, aber im Notfall könnten wir niemals den Pen verabreichen, das ist ja eine Spritze und wir dürfen hier nicht mal ein Pflaster kleben. Ne, also das ist schon, dass man erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten muss, gerade wenn man so die Erste ist, die halt die Allergie kommuniziert. Wichtig ist hier, glaube ich, dass man total realistisch kommuniziert. Und das ist natürlich jetzt wieder wenn ich die Allergie meines Kindes gut kenne, wenn ich weiß, dass es zum Beispiel nicht über die Luft reagiert, nur weil ein anderes Kind in der Gruppe vielleicht Cashews isst, dass klar aufgepasst werden muss, dass die Cashews nicht überall im Raum verteilt werden, aber dass ich da eben einen guten Blick für die Allergie habe, für das Wesentliche, das realistisch kommunizieren kann und glaubwürdig, dann kommt man, glaube ich, auch als Erster mit der Nahrungsmittelallergie gut klar. Jetzt in der Schule ist sie, sie ist jetzt auf der weiterführenden Schule, da ist sie ein Kind mit Nahrungsmittelallergie von mehreren, das ist da komplett geregelt und in Restaurants gibt's die oder die, also es gibt auch Restaurants, wo wir sagen, ach komm, hier trinken wir vielleicht nur ein Wasser und gehen woanders hin. Und dann gibt's Restaurants, die da super Verständnis für haben. Ja, da will man sich auch immer nicht mit für runterziehen lassen, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Das weiß unsere Tochter auch. Das Leben ist ja nicht immer nur eine rosa Wolke. Es gibt auch Herausforderungen und die müssen unsere Kinder einfach auch mit lernen zu leben.
Würdest du sagen, dass diese ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Nahrungsmittel vielleicht auch was Positives hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass ihr euch so genau damit auseinandersetzt, was wo drin ist, dass ihr euch wahrscheinlich auch viel bewusster ernährt als viele andere, die vielleicht einfach ganz wahllos in die Tiefkühltruhe greifen und sozusagen das Erstbeste kommt auf den Tisch.
Ja, sie sagt auch immer, da hat sie sehr großes Pech mit mir als Mutter, weil ich habe ja auch noch Ernährungswissenschaften studiert. Das heißt, grundsätzlich ist mir natürlich auch die gesunde Ernährung sehr wichtig. Und es heißt, also wir setzen uns mit der Allergie auseinander und ich muss aber sagen, eine nussfreie Ernährung muss nicht immer gesund sein. Also es gibt genug abgepackte Brote zum Beispiel, die ich auch als Nussallergiker kaufen kann, weiße Brote. Und da ist es natürlich so, dass ich hier selber backe und versuche auch Vollkornbrote meinen Kindern zu geben. Also ja, wir setzen uns mit der Ernährung auseinander. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sich jede Allergiefamilie deutlich gesünder ernährt. Ich glaube, das ist einfach so individuell. Die einen finden das okay, die anderen, also man kann sich auch nussfrei mit Fertigprodukten ernähren.
Eine Frage hätte ich noch und zwar, Nahrungsmittelallergien, bleiben die für immer oder gehen die wieder weg?
Also gerade bei diesen Kinderallergien, diese primären Nahrungsmittelallergien, da haben wir zwei Typen sozusagen. Einmal die Kuhmilch-Eiweißallergie und die Hühnereiallergie, die sich bis bei den Kindern, bei 90% der Kinder bis zum Schuleintritt verwachsen. Und dann haben wir demgegenüber diese anderen, diese Erdnussallergie, Nussallergien, die sich bei 20-30% der Kinder verwachsen. Also bei Familien mit Kuhmilch-Eiweißallergie sage ich immer, ja komm, wir machen da jetzt eine gute Ernährung draus und dann habt ihr das in ein paar Jahren, das Thema hinter euch. Bei Nussallergien empfehle ich schon immer, sich einfach auch gut mit der Allergie einzurichten und nicht darauf zu hoffen und alles darauf zu setzen, dass sich die Allergie wieder verwächst.
Yvonne, viele von unseren Zuhörern fragen sich jetzt bestimmt, was sie denn eigentlich genau machen können, wenn sie denn eine Allergie vermuten. Welche Schritte sozusagen sollte man unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Symptomtagebuch gemacht habe, herausgefunden habe, okay, es könnte zum Beispiel, wie du gesagt hast, Kuhmilch könnte bei meinem Kind eine Rolle spielen. Sozusagen, was wäre der nächste Schritt? Wie müsste ich vorgehen?
Also dann empfehle ich auf jeden Fall, spätestens Kontakt mit dem Arzt aufzunehmen, weil dann liegt natürlich auch vieles der Diagnostik erstmal beim Arzt. Also wenn Kuhmilch überlegt wird, dass es der Auslöser ist, also im Verdacht steht, dann kann man tatsächlich mal so eine Auslassdiät machen. Die Ernährungsberater arbeiten hier aber tatsächlich auf ärztliche Anweisung. Das heißt, man muss erstmal den Arzt aufsuchen und bekommt hier eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung. Wenn der Arzt das für sinnvoll hält, wird er eventuell auch noch Blut abnehmen bei dem Kind, um nachzuschauen. Und dann kann man zu einer Ernährungsberatung Kontakt aufnehmen und hier wirklich mal so ein paar Auslassversuche machen. Aber das ist immer eine Zusammenarbeit eigentlich zwischen Familie, Arzt und Ernährungsberatung.
Okay, noch ganz kurz, welchen Arzt würdest du da empfehlen?
Kinderarzt oder Allergologen, je nachdem, wo man früher einen Termin bekommt.
Das ist ja nicht immer so einfach. Das hören wir auch von ganz, ganz vielen von unseren Zuhörern. Das stimmt. Wenn jetzt unsere Zuhörer das große Glück gehabt haben, bei dir auf der Couch zu sitzen und du ihnen zu ihren Nahrungsmitteln und ihren Allergien weiterhilfst, was würdest du denn mit denen genau machen? Also was können sie von so einer Beratung erwarten?
Ja, also bei mir sitzt keiner auf der Couch. Ich arbeite ja ausschließlich online. Das heißt, jeder sitzt vor dem Computer bei mir. Und was ich mache, ist natürlich als erstes, wir schauen uns wirklich das Allergiewissen der Eltern an. Also was wissen die schon über die Allergie? Im Optimalfall kommen sie kurz nach der Diagnose und wissen eigentlich gar nichts und lassen sehr, sehr viele Lebensmittel aus Sorge weg. Und hier gucken wir wirklich, dass ich Blutwerte erkläre, dass ich Allergien erkläre, auch mögliche Reaktionen, die als allergische Reaktion eventuell gewertet wurden. Also, dass wir wirklich als erstes ein komplettes Allergiegrundwissen schaffen. Und darauf können wir dann aufbauen. Und das kommt immer drauf an, auf die Familien, auch was die wollen. Das mache ich ganz individuell. Also, viele wollen erstmal ein normales Leben mit der Allergie haben. Das heißt, wir besprechen auf jeden Fall auch die Sache Kita oder Schule mit der Nahrungsmittelallergie. Wir besprechen das Thema Essen gehen mit der Nahrungsmittelallergie. Mein Lieblingsthema natürlich Urlaub mit der Allergie. Also wir versuchen einfach hier mit den Familien wirklich wieder eine Grundlage zu schaffen, wie die wieder zurückkommen können in ihr Leben davor, nur mit der Nahrungsmittelallergie. Es gibt natürlich auch Familien, die sehr große Herausforderungen haben, wieder Lebensmittel einzuführen. Weil die einfach so ein starkes Meidungsverhalten aus Angst gemacht haben. Und da ist es oft so, dass wir dann auch einige Stunden brauchen, um hier wieder Lebensmittel wirklich in die Ernährung einzuführen, gegen die keine Allergie besteht.
Das heißt, ganz, ganz viel von deinem Job ist auch Aufklärung und so ein bisschen Sachen in Kontext bringen und zu sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, weil Allergie und besonders die Nahrungsmittelallergien einfach auch ein wahnsinnig komplexes und gar nicht so leicht zu überschauendes Thema sind, wo viele sich freuen, wenn sie jemanden haben, der ihnen so ein bisschen unter die Arme greifen kann.
Es ist halt auch so extrem individuell. Das heißt, ich kann mich zwar im Internet einlesen, aber auch die Erfahrung, die da vielleicht andere Familien gemacht haben, das muss nicht auf die Allergie meines Kindes zutreffen. Und deswegen empfehle ich eigentlich am Anfang eher nicht, sich so arg im Internet einzulesen, weil ich dann viel mehr Sorgen und Ängste vielleicht habe, sondern mich eigentlich recht schnell auch nach einer Ernährungstherapie zu erkundigen.
Als Expertin in dem Bereich, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Geheimtipp sozusagen, wo du dir denkst, das ist so eine Sache, die ganz, ganz vielen helfen würden, aber die nur ganz, ganz wenige wissen. Gibt's da was?
Also ein Geheimtipp, also so wie ich lebe und so wie ich das mit meiner Tochter mache, ist immer, dass ich mir überlege, sie hat diese Nahrungsmittelallergie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang. Und ich überlege mir immer, was wünsche ich mir für sie? Und deswegen kann ich den Eltern oder empfehle ich den Eltern immer, das hört sich jetzt komisch an, aber einfach mal mit der Allergie auf Frieden zu schließen. Also es ist halt jetzt das Leben mit der Allergie und es birgt Herausforderungen, aber es ist definitiv möglich, weil was wir haben ist, wir haben unsere Allergiekinder und ganz, ganz oft sehe ich, dass die sehr, sehr einfühlsam sind. Das heißt, meine Tochter erkennt an einem Blick von mir, ob ich mich gerade in der Situation und meistens die Allergie betreffend wohlfühle oder nicht. Und wenn ich ihr immer wieder signalisiere, es ist alles okay, wir haben das alles im Griff und wir kriegen das hin, das Leben mit der Allergie, hat sie eine deutlich bessere Einstellung dazu, als wenn ich schon immer selber genervt bin, weil ich wieder das Notfallset irgendwie an das Notfallset denken muss oder weil ich jetzt wieder im Restaurant nachfragen muss, weil ich jetzt wieder irgendwas mit der Allergie machen muss oder so vorbereiten muss. Ich glaube, wenn wir als Eltern eine gute Einstellung dazu haben, dann können wir unseren Kindern sehr, sehr viel für ihre Zukunft mit der Allergie mitgeben.
Yvonne, das hat mir total viel Spaß gemacht, heute dir zuzuhören und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch viel lernen konnten. Besonders spannend fand ich auf der einen Seite eben diesen großen Bedarf an Aufklärung, damit man erstmal versteht, worum sich es eigentlich handelt bei Nahrungsmittelallergien, was man hat und was man vielleicht nicht hat oder die Kinder haben oder nicht haben. Und auf der anderen Seite auch eben Frieden zu schließen mit der Allergie, sich nicht ständig daran abzuarbeiten, sondern so ein bisschen das als Teil von sich selbst wahrzunehmen und trotz der Einschränkung, die man natürlich auch so ein bisschen hat, ein möglichst glückliches und gesundes Leben leben zu können. Vielen Dank für deine tollen Erklärungen und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, ich bedanke mich auch. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, davon zu berichten.
Und wenn ihr, liebe Zuhörer, Yvonne selbst mal gerne persönlich kennenlernen und ihr ein paar Fragen zu Nahrungsmittelallergien und Ernährung stellen würdet, dann abonniert unser Newsletter, da stellen wir euch einen Link rein, mit dem ihr zu ihr Kontakt aufnehmen könnt. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Yvonne, und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie für die Unterstützung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung dieser Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.